Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um Meldepflichten im Datenschutz im Fall einer Cyberattacke. Unser Interviewpartner ist Professor Dr. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
Hallo Severin und hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Ja, und heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Professor Kugelmann über die Meldepflichten nach DSGVO im Falle einer Cyberattacke unterhalten. Und dazu begrüße ich Sie herzlich. Herzlich willkommen, Herr Professor Kugelmann.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir Gelegenheit haben, dieses heiße Thema miteinander zu besprechen.
Wir freuen uns, dass wir Sie wieder im Podcast begrüßen dürfen. Wir hatten ja im Oktober 2019 bereits die Gelegenheit, damals eben über Brexit und Datenübermittlung ins Ausland zu sprechen. Und heute geht es nun um die Meldepflichten im Datenschutz im besonderen Falle eines Cyberangriffs. Und Oliver, du als Experte in diesem Bereich IT und Cybersicherheit etc. pp., gib uns den Überblick und wir starten in die Folge.
Mache ich sehr gerne. Und ich nehme einfach mal ein Beispiel von vielen heraus. Wie der SWR Mitte Juni 2022 berichtet hatte, wurden die Mainzer Stadtwerke, das Energieunternehmen Entega und das City Marketing von Mainz von Hackern attackiert. Und der gemeinsame IT-Dienstleister wurde laut hessischem Innenministerium erpresst. Trotz des Hackerangriffs gab es nach Angaben der Mainzer Stadtwerke keine Ausfälle bei der sogenannten kritischen Infrastruktur. Und jetzt für den Datenschutz wichtig, das E-Mail-System samt Mailkonten der Mitarbeitenden wurde bei den Stadtwerken zwar lahmgelegt, es sollen aber keine Kundendaten gestohlen worden sein, so die Information damals. Was aber, wenn personenbezogene Daten betroffen sind bei einer Cyberattacke? Wann besteht eine Meldepflicht nach Datenschutzgrundverordnung? Das klären wir jetzt mit dem Landesdatenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz, Herrn Professor Kugelmann. Und zuerst einmal meine Frage an Sie. Erhalten Sie als Aufsichtsbehörde weiterhin viele Fragen zu den Meldepflichten?
Wir erhalten viele Fragen, allerdings keine allgemeinen mehr. Also ich glaube, es ist in der Tat angekommen bei den Kollegen und Kolleginnen, Datenschutzbeauftragten, bei Unternehmen in der Praxis, dass die Meldepflichten bestehen, dass man sie auch erfüllen muss. Wie das so ganz allgemein geht, diese Fragen stellen sich in der Tat weniger, also kaum noch. Sondern das Hauptproblem für die Praxis ist vielfach die Einschätzung des Risikos und die Frage, welche Konsequenzen aus dieser Einschätzung folgen.
Da sind wir eigentlich mit unserem Podcast genau richtig, weil wenn so eine Cyberattacke auftritt, fragt man sich natürlich, was muss ich melden, muss ich überhaupt melden? Und das wollen wir gemeinsam etwas erörtern und vielleicht, dass man so einschätzen kann, die Bedeutung von Cyberattacken und die Umsetzung der Meldepflicht nach Datenschutzgrundverordnung. Können Sie uns so ein Gefühl dafür geben, welchen Anteil haben denn Cyberattacken inzwischen an den Meldungen?
Wir erfassen zentral hier bei uns die Datenpannen ab April 2020, also das ist gute 2 Jahre. Von den guten 1600 Pannen sind 600 nach Cyberattacken, also ca. 35% mit steigender Tendenz und der Meldung, die bei uns eingehen, sind Folgen von Cyberangriffen.
Also das deckt sich ja so ein bisschen auch mit dem Eindruck, den man hat. Die Schlagzeilen sind voll davon. Kaum mal eine, zumindest einmal die Woche hat man in der Tagesschau irgendeine Meldung dazu, dass auch personenbezogene Daten betroffen sind von irgendwelchen Hackerangriffen. Und ja, Sie bestätigen uns tatsächlich, dieser Anteil ist relativ hoch und steigt. Und da fragt man sich, ist denn eigentlich bei jedem Angriff, bei jeder Cyberattacke, die ein Unternehmen erkennt, wirklich eine Meldepflicht da? Oder wie geht man da am besten vor?
Zunächst geht es ja darum, dass der Angriff bewertet wird, also am besten ihn schnell erkennen, erstmal abstellen. Das ist klar. Aus Datenschutzsicht besteht ja dann eine Meldepflicht Pflicht, wenn noch ein gewisses Risiko da ist, dass Datenschutzverletzungen vorgekommen sind. Also bei entsprechenden Angriffen ist es ja regelmäßig so, das soll ja das Unternehmen oftmals erpresst werden. Das heißt also, es geht gar nicht primär um den Raub von irgendwelchen personenbezogenen Daten, ist aber manchmal eben auch nicht auszuschließen. Also die Frage, besteht bei jedem Angriff eine Meldepflicht, ist insoweit differenzierend zu beantworten. Grundsätzlich dann, wenn man weiß, dass möglicherweise eben auch personenbezogene Daten, sei es von Kunden, sei es von Beschäftigten, abgeflossen sind. Wenn man das nicht weiß, dann haben wir hier in Rheinland-Pfalz das Instrument der vorläufigen Meldung. Das heißt also, das Unternehmen, der Angegriffene kann sagen, also bei mir ist ein Virus gesichtet worden, ich bin angegriffen worden, ich kann jetzt noch nicht beurteilen, ob auch personenbezogene Daten abgeflossen sind, ob die hingegangen sind, wo sie nicht hingehen sollen, werde das aber prüfen und mich gegebenenfalls wieder melden. Und auf die Art und Weise ist es in der Tat so, dass dann vielfach keine Meldungen mehr nachkommen. Also mit anderen Worten, die haben geprüft und es ist eben keine Datenschutzverletzung letztlich rausgekommen. Wenn eine kommt, dann haben sie aber rechtzeitig gemeldet und wir wissen schon mal Bescheid.
Also das klingt für mich nach einem wirklich guten Instrument, weil so ganz sicher kann man sich ja in kurzer Zeit gar nicht sein. Und ich verstehe Sie ja richtig, wenn man nicht mit ziemlicher Sicherheit ausschließen kann, dass personenbezogene Daten betroffen sind, dann macht man eben so eine vorläufige Meldung und sagt, da ist was vorgefallen, wir prüfen noch. Und nicht melden müsste man dann zum Beispiel, sagen wir mal, es wäre eine Attacke und man merkt, es war nur Zugriff auf sicher verschlüsselte Daten und die sind nach Stand der Technik verschlüsselt. Und dann kann man sagen, okay, da ist jemand auf dieses Verzeichnis gekommen, sonst nirgendwo, und der hat sich zurückgezogen, weil alles verschlüsselt ist. Dann würde man erstmal annehmen, okay, hier gab es zwar einen Zugriff, aber die personenbezogenen Daten sind nicht einsehbar gewesen. Die Risiken für die Betroffenen waren also jetzt nicht so, dass man melden müsste. Wenn man jetzt aber schaut, ich habe gerade gesagt, man verschlüsselt, und das soll man ja auch machen, und wenn man das aktiv und gewollt macht, ist das ja ein sehr gutes Instrument. Aber leider wird ja auch zunehmend verschlüsselt gegen den Willen der Unternehmen und der Betroffenen. Sie haben eben auch schon mal Ransomware genannt. Könnten Sie uns denn am Beispiel Ransomware erklären, wann muss ich denn melden und wann nicht? Also, dass man da mal ein Gefühl dafür bekommt. Und Ransomware ist ja wirklich etwas, was um sich greift.
Sie haben jetzt gerade ein Beispiel genannt, wo man sagt, man erkennt, es war ein Angriff da, aber der ist erfolglos geblieben. Die Daten sind nicht berührt worden. Dann in der Tat keine Meldepflicht, weil keinerlei Risiko. Bei Ransomware würden wir regelmäßig eine Meldepflicht eher bejahen. Und zwar aus folgendem Grund, weil die Verschlüsselung von außen, die dann erfolgt, die ist ja irgendwie gemacht worden. Und man weiß eben zunächst nicht, ob da auch Daten abgeflossen sind oder nicht, weil es ist jetzt erstmal verschlüsselt. Das heißt, ich erkenne es ja gerade nicht, was mit den Daten passiert ist, und dann von außen ist mir ja praktisch der Zugriff auf die Bewertung versperrt, ob oder ob nicht hier Daten abgeflossen sind. Deshalb würden wir hier in der Tat ja, eher davon ausgehen, Meldepflicht ja. Je nachdem kann man sogar überlegen, ob man dann auch zum gewissen Zeitpunkt die Betroffenen benachrichtigen sollte. Ob da eine Pflicht besteht oder nicht, ist ein zweites Thema in solchen Fällen. Es kommt eben immer auf die Umstände der Verschlüsselung an. Aber bei Ransomware, würden wir sagen, grundsätzlich Meldepflicht erstmal, weil man eben keine klare Bewertung der Sachlage vornehmen kann, ob Daten weggekommen sind oder nicht.
Ich glaube, da zeigt sich wieder, dass dieses Instrument der vorläufigen Meldung also wirklich gut ist, dass man da sagt, ich habe das gemeldet, ich muss mich jetzt, das ist ja auch für ein Unternehmen dann der Punkt, wo man sagt, ich habe das jetzt vorläufig gemeldet, jetzt muss ich mich aber auch weiter damit beschäftigen, was ist da genau geschehen? Wie ist der Angreifende reingekommen? Wie konnte die Verschlüsselung überhaupt geschehen? Gab es da laterale, seitliche Bewegung? Ist da also noch irgendwo anders im Netzwerk hingekommen? Welche Endgeräte sind betroffen? Da gibt es ja ganz viele Punkte, die man dann zu klären hat. Und da soll natürlich die Meldepflicht nicht dann in den Hintergrund treten, sondern durch die vorläufige Meldung hat man das dann schon mal gemacht und arbeitet dann daran, um das wirklich ausführlich zu klären, was passiert ist. Sie haben jetzt die Meldung an die Betroffenen schon genannt und das ist ja nochmal etwas separat zu sehen, wie die Meldung an die zuständige Datenschutzaufsicht. Können Sie da vielleicht sagen, nach einer Cyberattacke, wann muss ich denn, kann man das sagen, in jedem Fall die Betroffenen, wann sollte man die Betroffenen informieren?
Die Regelung ist ja die, es besteht eine Meldepflicht, außer es, man kann, es gibt kaum noch ein Risiko. Und eine Benachrichtigungspflicht an die Betroffenen besteht dann, wenn ein hohes Risiko da vorliegt. Das heißt, es letztlich geht es um eine Risikobewertung. Das ist gerade in dieser Situation, die Sie geschildert haben, ja, man ist eh unter Stress, Angriff von außen, muss gucken, es gibt ja auch Betriebsgeschäftsgeheimnis und so weiter, man will den Laden am Laufen halten. Da kann es eben ein Momentchen dauern, bis man das wirklich bewerten kann, ob ein Risiko hoch war, dass jetzt hier in der Tat auch zum Beispiel Kundendaten rausgegangen sind. Wir würden deshalb, wenn man es noch nicht genau weiß, empfehlen, sicherheitshalber mal schon zu benachrichtigen, weil es geht ja darum, dass die Leute dann aufpassen müssen, wenn die wiederum vielleicht gegebenenfalls mit irgendwelchen Angriffen oder Phishing-E-Mails oder Ähnlichem behelligt werden, weil die E-Mail-Adresse rausgegangen ist. Also das wäre die Empfehlung, eine Pflicht. Besteht dann, wenn aus der Bewertungsperspektive des Verantwortlichen heraus, also des angegriffenen Unternehmens, sich deutlich macht, das ist nicht nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da was schiefgegangen ist, nee, da besteht ein hohes Risiko, dass wirklich auch die Daten rausgekommen sind, an Stellen gelangt, die sie möglicherweise eben auch missbrauchen, also die persönlichen Rechte und Freiheiten, da heißt es ja immer im Gesetz, ne, sind in der Tat gefährdet, Stichwort Betrugsversuche, Stichwort auch Privatsphäre, dann besteht eine Pflicht. Diese Risikoeinschätzung ist natürlich die Gretchenfrage der gesamten Meldepflichten.
Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Rheinland-Pfalz ja ein schönes Projekt hat im Bereich Datenschutz, so im Gesundheitswesen, Arztpraxis, Krankenhäuser. Wenn wir jetzt mal in dem Bereich schauen, wenn jetzt, stelle ich mir so vor, wenn Gesundheitsdaten zum Beispiel durch Ransomware verschlüsselt worden sind und man kommt jetzt für eine Behandlung, man kommt da nicht mehr dran, man merkt, wir werden da in absehbarer Zeit auch wohl nicht dran kommen, dann wäre das doch ganz sicherlich ein Punkt, wo man die Betroffenen auch zu informieren hätte, weil das ja wirklich auf sich für die auswirkt.
Bei solchen sensiblen Daten, das sind ja Gesundheitsdaten, gibt es ja Sonderregelungen auch, Artikel 9. Und in der Tat, wir gehen dann davon aus, wenn es um sensible Daten geht, also ethnische Zugehörigkeit, politische Überzeugung oder eben Gesundheit, dann ist grundsätzlich eine Benachrichtigungspflicht deshalb da, weil dann auch ein hohes Risiko besteht. Die sind ja deshalb besonders sozusagen herausgehoben aus dem Bestand der Daten, weil eben sie besonders eng mit der Persönlichkeit verknüpft sind und ihr Missbrauch besonders hohe Risiken birgt. Das heißt also Grundsatz, man kann das entkräften, aber Grundsatz bei Gesundheitsdaten besteht auch regelmäßig eine Benachrichtigungspflicht. Man kann es entkräften, wenn man als Verantwortlicher sagen kann, ja, aber was Sie vorhin angesprochen haben, ich habe hier aber verschlüsselt, ich gehe davon aus, dass da diese Verschlüsselung nicht gebrochen werden kann. Also da kann man gegebenenfalls mit guten Gründen sagen, nee, sehe ich kein hohes Risiko, weil ich habe so viele technische und organisatorische Maßnahmen vorgenommen, dass das runtergezont ist. Muss man aber halt in der Tat dann gut begründen können. Deshalb anders gesagt, Grundsatz Benachrichtigungspflicht, um gerade eben den Patienten Patientinnen und Patienten die Möglichkeit zu geben, zu sagen, oh, da ist jetzt was mit meinen Daten passiert, da muss ich besonders aufpassen.
Wenn ich da kurz einhaken dürfte bei der Verschlüsselung, weil das interessiert mich, muss ich da besonders in die Zukunft gucken auch oder sagt man Stand der Technik? Ich schaue da in Richtung Quantencomputer und was da immer heißt.
Also die Regelungen gehen vom Stand der aktuellen Technik aus. Das ist natürlich immer ein Dauerprojekt. Was heute super verschlüsselt ist, kann in 3 Monaten locker zu knacken sein mit neuen Techniken. Aber es geht in der Tat Stand der Technik heute. Ja, und mal mehr kann man ja genau genommen von den Unternehmen auch nicht verlangen.
Und das hieß eben auch, wenn jetzt jemand zu dem Schluss kommt, er muss nicht melden, sollte es er aber auf jeden Fall dokumentieren, auch warum. Warum bin ich zu der Einschätzung gelangt? Wie ist die Risikobewertung gewesen? Damit im Nachgang, wenn es heißt, das hätte aber doch melden müssen, dass man sagen kann, ja, ich bin aber zu dem Zeitpunkt, habe ich gedacht, dass die Verschlüsselung dem Stand der Technik entspricht oder was auch immer. Also dass man auf jeden Fall durch eine Dokumentation so seine Rechenschaftspflicht auch miterfüllt und dann Nachweise erbringen kann.
Das ist in der Tat dringend erforderlich. Wir haben auch zum Beispiel bei Großunternehmen, die haben ja manchmal so interne Portallösungen auch, Plattformlösungen, mit denen sie, wenn sie zum Beispiel weltweit tätig sind, dann eben Datenschutzverletzungen dann sozusagen der Zentrale melden, ja, und die dort gesammelt werden. Da haben wir auch ein paar von und da ist es in der Tat dann auch wichtig, die Einschätzung, dass jetzt hier kein Risiko, da ein minimales Risiko in der Vorlag, die muss ich dann wiederfinden, die muss niedergelegt sein. Das ist natürlich ja bei Unternehmen, die vielleicht ganz viele Datenpannen haben durch viel Versand oder ähnliche Kleinigkeiten immer ein bisschen aufwendig, aber in der Tat, es muss belegbar sein, weil das wäre für uns, also wir hatten gerade so ein paar Fälle, dann auch ein Gegenstand von Gesprächen nach dem Motto, wie schätzt ihr das Risiko denn ein? Ab wann ist denn für euch in eurem Bereich, in eurem Unternehmen ein Risiko hoch? Also Stichwort, ihr müsst benachrichtigen, warum habt ihr es hier nicht gemacht? Warum habt ihr es hier als nicht hoch bewertet? Und wenn man dann entsprechendes nachweisen kann, belegen kann, dann kann man halt drüber reden. Ja, dann kann man sagen, ja, sehen wir ein bisschen anders oder macht es künftig anders. Aber dann hat man zumindest eine Grundlage, um die Risikobewertung auch zu konkretisieren.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sagt, auch im Unternehmen, das sind ja die betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die uns hauptsächlich zuhören, das ist eben kein unnötiger Dokumentationsaufwand, sondern das hilft dann auch im Fall des Falles. Es hilft, weil man sozusagen selber sich auch so eine Fallsammlung zusammenstellen kann, also selber sagen kann, weil jedes Unternehmen hat Schwierigkeiten mit Risikobewertungen und das ist immer gut, wenn man sozusagen auch vielleicht für sich selbst dann auch nochmal gucken kann, wie haben wir das denn bewertet und warum. Und das sehen wir jetzt vielleicht heute anders, aber auch gegenüber natürlich der Aufsicht, wenn man zu solchen Gesprächen kommt, wie Sie uns ja eben gerade berichtet haben. Jetzt habe ich im Vorfeld unseres Podcast-Gesprächs mir überlegt, nun ist ja eine Datenschutzverletzung bei Cyberattacken eigentlich schon eine besondere Herausforderung, muss man schon sagen, weil es gibt die Meldefrist, es gibt die Probleme, Cyberangriffe vollständig zu erkennen. Und Sie hatten uns eben erzählt, Rheinland-Pfalz hat das Instrument dieser vorläufigen Meldung und das, wie gesagt, finde ich wirklich gut. Da wäre zum einen meine Nachfrage noch an der Stelle, können Sie uns sagen, ob das in anderen Ländern vielleicht auch so ist? Und das Zweite dazu wäre, die Nachmeldung, wenn ich jetzt konkret feststelle, doch ist tatsächlich eine Datenschutzverletzung, bis wann muss das denn erfolgen? Also ich kann ja wahrscheinlich nicht vorläufig melden und dann sagen, naja, es reicht, wenn ich jetzt, übertreibe ich extra, in 2 Jahren nochmal darauf zurückkomme. Also gibt es da irgendwie auch nochmal einen Punkt, wo man sagt, die Nachmeldung, sobald ich jetzt mit Gewissheit alle Fakten zusammengesammelt habe, jetzt muss ich aber wirklich melden? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Also zur ersten Frage, es gibt eine Reihe von anderen Behörden, die es auch so machen. Übrigens auch Frankreich zum Beispiel, die CNIL macht es auch so mit der vorläufigen Meldung. Und wenn Sie die, das, es geht ja bei Formulare, die haben wir ja alle im Internet, Und wenn Sie das sehen, ich glaube, de facto ist es die weit überwiegende Mehrzahl der Behörden, die so vorgeht. Kann jetzt aber jetzt nicht für jede einzelne sagen, man hat ins Feuer legen. Aber schlicht aus Kapazitätsgründen glaube ich, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen das auch so handhaben, weil man ja sehen muss, die Meldepflicht muss erfüllt werden. Andererseits, wenn Sie jetzt 100 Mal Emotetten-Meldungen haben, dann müssen Sie ja auch gucken, ob Sie die, wie Sie die alle bearbeiten. Und das bringt mich schon zur zweiten Frage. Ja, wir beobachten das ja auch. Also wenn jetzt ein Hackerangriff auf, was weiß ich, die Mainzer Stadtwerke passiert, sehen wir es auch in der Zeitung. Und wenn dann irgendwie keine Meldungen passieren, führen wir auch Nachfragen. Wenn wir eine vorläufige Meldung haben nach dem Motto, oh, da war was, wir haben aber noch nichts jetzt klären können, wissen wir natürlich auch, dass es auch im Interesse des Unternehmens liegt, dann zügig vorzugehen. Also ein Eigeninteresse, den Sachverhalt schnell aufzuklären. Und dementsprechend zügig würden wir dann auch noch eine weitere Nachmeldung erwarten, nach dem Motto, wir haben es jetzt gesehen, also wir können mit großer Sicherheit sagen, ist nichts passiert. Ja? Das kann man sicher keinen festen Zeitraum nennen, aber wir reden hier von 2, 3, 4 Wochen höchstens und nicht von Jahren, sondern es geht halt darum, die Bewertung des Datenvorfalles, muss ja sowieso gemacht werden, auch aus Datensicherheitsgründen, gegebenenfalls auch wegen BSI und ähnlichen Pflichten, die man da hat, Infrastrukturen. Also da reden wir in der Tat von Wochen, nicht von von Monaten oder Jahren.
Gut, also das ist auch schon mal ein wichtiger Punkt, wo Sie uns für Aufklärung gesorgt haben. Hätten Sie denn für unsere Hörerinnen und Hörer, für die Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen, teils auch in den Behörden, Tipps, was man noch besser machen könnte bei Meldepflichten nach einer Cyberattacke, wie man das vielleicht noch, sollte man gucken, wie kann man Attacken schneller erkennen, also dass die Datenschutzbeauftragten sagen, haben wir denn da wirklich die geeigneten Lösungen im Unternehmen, die uns solche Warnzeichen liefern, dass da was passiert sein könnte, sodass wir nicht darauf warten, dass uns vielleicht Kunden kontaktieren und sagen, wir haben den Eindruck, bei euch stimmt das nicht, also dass man das frühzeitig merkt. Haben Sie da vielleicht Tipps noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Das eine sind eben sozusagen übergeordnete Einrichtungen. Es gibt ja diese Computer Emergency Response Teams, etwa beim BSI oder für die Landesverwaltung von Rheinland-Pfalz gibt es auch eins. Also die sowas beobachten, ja, Meldungen und Warnungen rausgeben. Da kann man sich vielleicht irgendwie eine Push-Nachricht irgendwie organisieren, wenn da was ist, nach dem Motto, betrifft es uns auch. Ja. Wenn eben beim BSI sowas aufschlägt, die sind ja da die Profis. Für das Unternehmen selber ist es gut, wenn man halt ab und zu auf die Protokolle guckt, denn eine Netzwerkauslastung kann auch so ein Zeichen sein. Also wenn es da so einen Peak gibt, ja, wo irgendwie alles sozusagen auf Anschlag läuft, dann nochmal konzentriert drauf gucken, ob das auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Das wären so ein paar Hinweise, vielleicht möglichst frühzeitig zu gucken, ob was passiert ist.
Also einerseits so, man spricht ja neudeutsch von Threat Intelligence oder Security Intelligence, also so Bedrohungsinformationen von außen, jetzt zerrbunt, dass man einfach weiß, da sind bestimmte Angriffswellen oder da sind als kritisch bewertete Schwachstellen, betrifft das mich auch, also dass man da einfach präventiv schon mal guckt und dass man auf Anomalien achtet, wenn irgendwie die Systeme spinnen und sich anders verhalten wie sonst und dass man wirklich nicht so lange wartet, bis vielleicht der Anruf vom Kunden kommt. Da ist was nicht bei Ihnen in Ordnung, scheint es dann. Was sollten denn Datenschutzbeauftragten nach Hören dieser Podcast-Folge am besten machen hinsichtlich Meldepflichten? Nochmal schauen zum Beispiel, dokumentieren wir auch die Fälle, wo keine Meldung erfolgt ist? Oder welche Punkte sollte man sich denn am besten jetzt mal angucken?
Na gut, wie so oft, man kann immer mal wieder einen Blick auf die Virenschutz- und Firewall-Situationen werfen, auch wenn man noch so konzentriert arbeitet. Gelegentlich hat man es doch dann wieder 2 Wochen vergessen. Also in der Tat erstmal nur gucken, sind die Abwehrmechanismen noch auf Stand? Gibt es da vielleicht auch was Neues, was man vielleicht auch noch einsetzen kann? Weil in der Tat die Angreifer klassisch kommen ja oft rein, weil die Software nicht auf dem aktuellen Stand ist. Das ist die eine Sache. Das andere ist nochmal überlegen, ob man die Mitarbeitenden nochmal informiert, nach dem Motto, das größte Sicherheitsrisiko sitzt ja meistens vor dem Bildschirm. Und das die meinen das ja alles gut, aber dass man halt da nochmal auch da nochmal die Klassiker immer mal wieder in Erinnerung ruft. Also wir kennen das alle, wenn man es regelmäßig macht und regelmäßig selber macht, dann denkt man dran, wenn man es 3 Wochen nicht gemacht hat, dann denkt man sich, ach, wie war das mit dieser Phishing-E-Mail nochmal? Also da nicht zögern, auch sozusagen das immer selber zu wiederholen. Es gibt ja auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da vielleicht noch nicht so auf dem Stand sind. Also Aufklärung im Unternehmen auf die Gefahr hin, dass einer sagt, Mensch, das hast du doch auch erst vor 4 Wochen mir gesagt. Ja, stimmt, aber man kann es nicht oft genug hören. Also die Mitarbeitenden einfach auch da nochmal auf entsprechende Probleme hinzuweisen. Und wenn Sie das gemacht haben, können Sie nach dieser Podcast-Folie natürlich auch gerne noch einen Pfälzer Wein auf mich trinken.
Das klingt schon mal sehr gut. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall machen. Und genau wie Sie gesagt haben, mit AV-Schutz anschauen, Firewall einschauen, viele sagen ja, das sind Basismaßnahmen, das wird schon passen, aber die allermeisten Angriffe lassen sich da eher tatsächlich mit diesen Basismaßnahmen schon aufhalten und nur so die ganz raffinierten, ganz komplexen, neuartigen können sowas dann auch umgehen. Es ist also nicht so, dass das tatsächlich überflüssig wäre. Und deshalb lohnt es sich auch, wenn man sagt, ja Mensch, AV haben wir geguckt, Firewall haben wir geguckt, wir schulen. Aber das sind die Sachen, die wirklich das Allermeiste schon verhindern könnten. Und mein Kollege, der Severin Putz, hat eben schon mal eine wichtige Frage gestellt, inwieweit Quantencomputing berücksichtigt werden muss beim Stand der Verschlüsselung. Und er hat aber noch weitere Fragen an Sie. Und so würde ich nun, bevor ich dann später auch ein Pfälzer Wein trinke, meinen Kollegen Severin Putz weitergeben.
Ja, ich wollte noch mal kurz auf das Thema Meldungen noch mal zurückkommen. Und ja, in Deutschland ist, Sie haben ja viele Meldungen bekommen von Verantwortlichen, aber es stellt sich vielleicht immer noch die Frage für den einen oder anderen, muss ich als Verantwortlicher was befürchten, wenn ich eine Meldung abgebe? Schwärze ich mich da selbst an, so nach dem Motto, alles, was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden? Oder wie ist das in der Realität?
Also die Gesetzeslage ist so, dass im Bundesdatenschutzgesetz da eine entsprechende Belastungsfreiheit garantiert ist. Es gilt auch nach Verfassungsrecht, niemand darf sich selber belasten, das ist wie im Strafrecht. Und das wird hier übertragen, also da steht ausdrücklich dann drin im BDSG, in Paragraph 42, das ist eine Meldung, wenn man die abgibt, dann gegenüber dem Meldenden nur mit seiner Zustimmung verwendet werden darf. Das heißt also, man muss sich nicht darum sorgen, dass wenn man jetzt meldet, dass man wegen des Inhaltes der Meldung selbst Nachteile zu befürchten hat und deshalb irgendein Bußgeld kriegt. Allerdings ist es dann so, wir hatten da einige wenige Fälle, also dieser Grundsatz, ich muss mich nicht selber belasten, gilt für das, was in der Meldung steht. Wenn wir natürlich sehen, die Meldung kommt jetzt innerhalb von 4 Wochen zum 8. Mal, das betrifft jetzt weniger Ransomware oder Cyberattacken, sondern andere Dinge, nach dem Motto, da scheint aber das Datenschutzmanagement nicht in Ordnung zu sein und aus diesem Anlass dann nachfragen, dann ist es natürlich was anderes. Dann kann man, was wir nachfragen und dort erfahren, dann eben gegebenenfalls auch in weiteren Verfahren verwenden. Bei diesen Cyberattacken ist es in der Tat so, also da haben ja die Unternehmen schon selber Interesse dran, dass sie nicht vorkommen und da ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man deshalb konkrete Nachteile zu befürchten hat. Wie gesagt, aber ist rechtlich auch insoweit begrenzt, weil wir insoweit eine gewisse gesetzliche Regelung haben, die das auch verhindert.
Würden Sie im Gegenteil auch Vorteile sehen bei einer Meldung durch den Verantwortlichen? Haben Sie da Argumente dafür, nochmal für unsere Hörer?
Vorteile einer Meldung sind also erstmal für einen selber. Man gerät in die Situation, sich selber zu rechtfertigen nach dem Motto, ich habe jetzt dreimal gemeldet, dreimal ist es haarscharf gut gegangen, aber passt mein Sicherheitssystem noch? Also es ist ein Weckruf. Das zweite ist, dass man natürlich auch gucken kann, dann auch in unseren Tätigkeitsberichten, wie sieht denn das aus bei anderen? Also wir haben gemeldet, andere haben gemeldet. Gibt es denn da Cluster? Gibt es irgendwie Schwerpunkte? Gibt es Sachen, wo die immer wieder vorkommen? Und im Prinzip, wie das Herr Schoncheck sagt, es sind halt manchmal wirklich die Basics, wo man dann sagt, ja gut, die habe ich zum Glück entsprechend sichergestellt, dadurch bin ich gut davon gekommen. Und dann sieht man aber vielleicht auch bei anderen Fällen, oh, die haben gerade diese Basics nicht so gut eingehalten und deshalb ist es bei denen dann wirklich schlimmer gekommen. Also durch die Meldung ist natürlich auch für uns eine Möglichkeit, auch übergeordnet Auskunft zu geben, ob da irgendwelche größeren Probleme dann noch sozusagen übergreifend bundesweit oder rheinland-pfalzweit bestehen. Soweit hat man dann indirekt dann auch einen Vorteil als Unternehmen, weil man sich dann darauf einstellen kann, sagen, okay, typischerweise, wenn ich das und das mache, scheine ich eigentlich in relativ trockenen Tüchern zu sein.
Ja, also der Austausch, die Vernetzung in dem Sinne auch auf der Seite der Betroffenen, in Anführungszeichen, der betroffenen Unternehmen von Cyberangriffen, macht also durchaus Sinn. Die andere Seite, die Angreifer tauschen sich ja auch aus. Also macht es nur Sinn. Okay, vielen lieben Dank, Herr Professor Kugelmann, für diese Antworten und Ausführungen.
Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, da nochmal ein paar Aspekte zusammenzufassen. Und es ist ja immer wichtig, dass man mit dem, was man so macht und denkt, dann auch bei den Kollegen und Kolleginnen vor Ort in den Betrieben auch ankommt, beim Datenschutzbeauftragten. Und dafür ist das eine schöne Gelegenheit. Vielen Dank nochmal.
Ja, da möchten wir gerne beitragen. Dann auch dir ein herzliches Dankeschön, lieber Oliver, für die Vorbereitung und die Fragen.
Ja, sehr, sehr gerne. Und es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet, mit Ihnen zu sprechen, lieber Herr Professor Kugelmann.
Da schließe ich gleich mich an und sage gleich, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sprechen. Denn Sie sind ja schon ein wiederholter Gast in unserem Podcast und das soll auch gerne so bleiben aus unserer Sicht.
Da freue ich mich schon drauf, sehr gerne.
Okay, dann, bevor wir zum Pfälzer Wein übergehen, würde ich vorschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Interesse. Sie wissen, wenn Sie Fragen an uns haben, die wir unseren Interviewpartnern stellen können, bitte schreiben Sie uns an dsp@wk.de. Ich darf noch auf eine Veranstaltung hinweisen, in der es ebenfalls um Cybersicherheit dieses Jahr schwerpunktmäßig gehen wird. Das ist die IDACON, die wieder dieses Jahr vom 17. bis 18. Oktober stattfinden wird in München. www.idacon.de, wie gewohnt. Da finden Sie die Informationen und da können Sie dann auch viele Kollegen vom Professor Kugelmann treffen aus anderen Aufsichtsbehörden. Und Sie sicherlich auch mal wieder, Herr Kugelmann, bei einer vielleicht anderen Gelegenheit.
Ich komme immer gerne nach München.
Super. Okay, dann beschließe ich diese Folge und freue mich, wenn Sie auch mal wieder einschalten in der Zukunft. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.